Grüß euch. Seit so vielen Jahren habe ich Gott Mama immer wieder mal gefragt, ob ich über die Pyramiden reden darf. Und letzte Woche habe ich das erste Mal ein Ja bekommen. Und ich freue mich, dass ich das jetzt endlich mit euch teilen kann. Das Wissen um die Pyramiden ist für unser späteres Leben wichtig. Es geht gar nicht um diese Ungetüme da in der Wüste, aber wir werden an ihrem Beispiel das Prinzip erkennen und was wir dann damit machen werden und zu was wir dann damit fähig sein werden. Also, erster Teil, Grundsätzliches. Es gibt verschiedene Arten, wie die Leute Pyramiden anschauen. Einmal die mit den geologischen Vermessungen, dann die numerologische, bei der diese Vermessungen und Zahlen eine esoterische Bedeutung kriegen und die versteckte, kodierte Nachrichten enthalten sollen, oder nach den Sternen ausgerichtet, oder nach dem Nordpol, als wenn das Ding nicht funktionieren würde, wenn es um ein paar Grad versetzt steht. Ihre Aufmerksamkeit liegt auf dem Grobstofflichen und sie suchen nach unten. Und da schauen, sie werden aber weiter und weiter nach unten geführt. Dann gibt's die, die den Pyramiden übernatürliche Kräfte zuschreiben. Und diese aufgebauschte Mystik und Magie drumrum, das alles interessiert uns jetzt überhaupt nicht. Auch keine Hieroglyphen, also Bildchen an den Wänden, tausende Jahre vor der Zeitrechnung. Wer so akkurat solche technisch perfekten Bauwerke hinstellt, hat seine Schrift nicht weiterentwickelt als bis zur paar so Kinderzeichnungen an der Wand? Die Technik von so einem Bauwerk und die Bildchen an den Wänden, das passt doch gar nicht zusammen. Also jeder Beitrag, den du dir irgendwo anschaust, passt in eine dieser Kategorien und die interessieren uns alle nimmer, da ist schon genug gesagt worden. Aber das nur am Rande, hier geht's um ganz was anderes. Wenn das Geheimnis der Pyramide wirklich dort zu finden wäre, in den Kammern, in den Winkeln der Gänge, in der zahlenmäßigen und mathematischen Ausrichtung oder in der Magie der Grabkammer. Wenn das Geheimnis wirklich dort wäre, meinst du, die würden irgendjemand da reinlassen? Wenn das Geheimnis wirklich dort zu finden wäre, dann wäre das gesamte Areal ein Sperrgebiet mit Stacheldraht und Wachtürmen. Dann würden sie die Meldung verbreiten, gefährlich, und dann gäb's Schilder, Vorsicht, Einsturzgefahr. Oder? Und der Witz daran ist, da, wo das Geheimnis wirklich zu finden ist, da lassen's nämlich tatsächlich niemand hin. Wo und was das ist, dazu kommen wir später. Und stellen Sie da einem Statiker nicht alle Haar auf, wenn die in einem tausende Jahre alte Bauwerk rumbohren und sogar sprengen da drin? Ja, die sprengen da drin umeinander. Und dann wären das angeblich auch noch Gräber? Die dürfen sie ja schänden, oder? Aber darum soll es jetzt hier auch nicht gehen. Das waren jetzt alles Bemerkungen am Rande. Nun, worum geht's jetzt wirklich? Dazu lese ich euch jetzt kurz was vor. Geschrieben 1860. Von Herrn Siemens. Der Werner ist damals auf die Pyramiden geklettert. Also die Reisebeschreibung sparen wir uns, Fangen wir da an, wo Sie schon oben auf der Spitze der Pyramide sind. Seite 225. Es war interessant zu beobachten, wie der aufgewirbelte Wüstenstaub, der die Ebene bereits mit einem undurchsichtigen gelben Schleier bedeckte, immer höher an der Pyramide emporstieg. Als er auch die höchsten Stufen derselben erreicht hatte, vernahmen wir ein sausendes Geräusch, welches sich der wachsenden Gewalt des Windes zuschrieb. Die Araber, welche um uns her auf den nächsten Stufen kauerten, sprangen jedoch mit dem Rufe »Schamsin« plötzlich auf und hielten den ausgestreckten Zeigefinger in die Höhe. Es ließ sich jetzt ein eigentümlich zischender Ton, ähnlich dem Ton eines singenden Wassers, hören. Wir glaubten anfangs, die Araber brächten diesen Ton hervor. Doch überzeugte ich mich bald, dass derselbe ebenfalls entstand, als ich mich auf den höchsten Punkt der Pyramide stellte und meinen eigenen Zeigefinger hoch emporhielt. Dabei war ein leises, kaum auffallendes Prickeln der dem Winde entgegengerichteten Hautfläche des Fingers bemerkbar. Ich konnte diese von uns allen konstatierte Tatsache nur als eine elektrische Erscheinung deuten, und als solche erwies sie sich auch in der Tat. Als ich eine gefüllte Weinflasche, deren Kopf mit Staniol bekleidet war, emporhielt, hörte ich denselben singenden Ton wie bei Aufhebung des Fingers. Währenddessen sprangen von der Etikette fortwährend kleine Funken zu meiner Hand über, und als ich darauf den Kopf der Flasche mit der anderen Hand berührte, erhielt ich eine heftige elektrische Erschütterung, während ein glänzender Funke vom metallenen Kopfe der Flasche in meine Hand übersprang. Es ist klar, dass die durch den feuchten Kork mit der Metallbelegung des Kopfes der Flasche in leitender Verbindung stehende Flüssigkeit im Innern derselben stand. Auch eine entkorkte Flasche lud sich auf gleiche Weise. Die Ladung wurde immer stärker. Nachdem die Araber nämlich eine Zeit mit Verwunderung unserem Treiben zugesehen hatten, kamen sie zu der Überzeugung, wir trieben Zauberei und verlangten, wir sollten die Pyramide verlassen. Als ihre uns verdolmetschten Vorstellungen nichts fruchteten, wollten sie von den Naturrechten des Stärkeren Gebrauch machen und uns mit Gewalt von der Spitze entfernen. Ich zog mich auf den höchsten Felsblock zurück und lud meine verstärkte Flasche möglichst kräftig, während der Führer der Araber meine Hand ergriff und mich von der erklimmten Höhe fortzuziehen begann. In diesem kritischen Augenblicke näherte ich den Kopf meiner Flasche seiner Nase bis zur Schlagweite, die etwa 10 Millimeter betragen mochte. Die Wirkung der Entladung überstieg meine kühnsten Erwartungen. Der Wüstensohn, dessen Nerven noch nie eine ähnliche Erschütterung empfunden hatten, fiel wie vom Blitz getroffen zu Boden, sprang darauf mit lautem Geheul wieder auf und verschwand mit einigen mächtigen Sprüngen aus unserem Gesichtskreise, gefolgt von seinen sämtlichen Genossen. Wir hatten nun volle Freiheit, unsere Experimente fortzusetzen. Leider fehlte es uns an Vorbereitungen zu denselben, und sie wurden auch durch den immer heftiger gewordenen Wind, welcher es schwierig und selbst einigermaßen gefährlich machte, aufrecht zu stehen, noch mehr erschwert. Als ich mich durch einen aus aufgestellten Flaschen improvisierten Isolierschemel von der Steinmasse der Pyramide isolierte, hörte das sausende Geräusch beim Emporheben des ausgestreckten Fingers nach kurzer Zeit auf. Ich konnte jetzt meinen Gefährten durch Näherung der Hand Funken erteilen und empfand eine gelinde Erschütterung, wenn ich den Boden berührte. Dagegen sträubten sich meine Haare weniger als die meiner nicht isolierten Gefährten, wenn ich den Boden berührte. So hatten wir Gelegenheit, eine ungewöhnlich starke elektrische Erscheinung auf dem Gipfel derselben zu beobachten. Bemerkenswert ist, dass wir die beschriebenen Erscheinungen nur auf der Spitze der Pyramide wahrnahmen. Schon einige Stufen tiefer waren sie nur noch sehr schwach und in der Ebene konnten wir gar keine elektrischen Erscheinungen mehr entdecken. Soweit der Bericht von Werner von Siemens. Er hat also oben auf der Pyramide, als er direkt auf der Spitze stand, elektromagnetische Ströme erlebt. Und dann ist mal sein Zeigefinger zur verlängerten Spitze geworden und ein andermal die Flasche. Die Araber meinen, dieses Britzeln im Finger wäre vom Wind. Das Elektrische kennen sie gar nicht, weil sonst würden sie das nicht für Zauberei halten und dann wäre er nicht so geschockt, dass er davonrennt. Und woanders im Text meint der Werner, dass das Elektrische vom Sand käme. Und das erwähnt er auf Seite 228 in einem kurzen Nebensatz. Als Ursache sieht er den Sand und mehr sagt er darüber nicht. So viel ich weiß, sind aber nur Metalle und Kohlenstoff elektrische Leiter. Staub und Steine sind doch eigentlich nicht Leiter, oder? Egal wie stark der Wind weht. Deswegen denke ich, der hat was entdeckt und es war noch vor dem Nikola Tesla. Und dann hat er das wieder verdeckt. Sollen wir wirklich glauben, dass ein Herr Siemens denkt, Steine und Sand wären elektrische Leiter? Und hat Nikola Tesla später nicht denselben Unsinn erzählt? Und jetzt rätseln's alle, was dem sein Geheimnis wohl war. Manche sagen, Nikola Tesla hätte ja gar nichts Neues erfunden, sondern nur was Verstecktes wieder ausgegraben und weiterentwickelt. Und dann ist wieder versteckt worden. Dabei ist es so offensichtlich. Elektrische Ströme, nicht vom Wind, nicht vom Sand, sondern von der Spitze. Und deswegen werden sie alle ins Innere geschickt, in die Kammern, in die Gänge und nach unten. Und deswegen die Numerologie und all dieses magische Getue, damit niemand die Spitze anschaut. Schaut's alle hinunter in die Gänge und Kammern, aber schaut's bloß nicht hinauf. Nicht hinauf an die Spitze schauen, gell? Es ist immer dasselbe, gell? Da schaut's hin, da nunter, schaut's da nunter. Jetzt schauen wir uns an, wie dieser Strom entsteht. Das ist nämlich ganz natürlich. Erstens, Grundsätzliches. Anionen, die negativ geladenen Teilchen, heißen so, weil sie aufsteigen. Kationen sind die positiv geladenen Teilchen, das sind die, die nach unten sinken. Aber nur mal zum Verständnis, die negativ geladenen Teilchen, also die Anionen, die sind gut für uns Menschen. Die Erde ist wie eine Kondensatorplatte. Die Anionen sind unten in der Erde und steigen auf, und die Kationen sind oben in dieser Schicht, die sie Ionosphäre genannt haben. Und der Unterschied zwischen beiden Regionen beträgt 400 Kilovolt. Und das sind 400.000 Volt zwischen Erde und Ionosphäre. Und zweitens Trichterform. Jetzt mal grundsätzlich gesehen, eine Spitze ist ja niemals der empfangende Teil. Das ist immer der gebende, der ausgebende Teil. deren Spitze kann nix empfangen. Also kein Lichtstrahl, keine Energie, kein nix. In der Spitze kommt grundsätzlich nix nei. Das liegt in der Natur des Empfangenden, schauen wir uns das mal kurz an. Und dabei ist völlig egal, ob das viereckig ist oder rund, oder achteckig, oder ob das sonst irgendeine Form hat. Was ich bei dieser Mondlandegeschichte immer so lustig fand, für die Signale, die vom Mond kommen sind, haben's diese Riesenschüssel gebraucht. Aber umgedreht, für die Signale von der Erde, die am Mond, die haben keine Schüssel braucht, oder? Aber das Signal musste ja durch die Atmosphäre, oder? Da brauchst du ja Schüssel. Aber das Signal ging ja beide Wege durch die Atmosphäre, hin und her. Haben's vergessen, ihnen die Schüssel mitzugeben dann auf. Und der Trichter sagt uns jetzt, was mit diesen Anionen passiert. Ich habe diese Bilder selber gebastelt, einfach zu Anschauungszwecken. Die Basis nimmt die Anionen der Erde auf. Die werden im Inneren gesammelt und deswegen spüren die Menschen also unglaublich tolle Energie innerhalb der Pyramide. Und es ist völlig egal, ob die viereckig ist oder rund. Eine Pyramide ist ein Trichter. Und ihrer Natur gemäß steigen diese Ionen auf und die kommen dann an der Spitze gebündelt wieder raus. Das ist also keine mystische, keine magische, keine Wischiwaschi, sonst was Energie, sondern das sind messbare, negativ geladene Anionen. Und deswegen darf auch keiner mehr dann aufklettern. Ja, wo kämen wir denn dahin, wenn jeder wüsste, wie man mit einer Spitze von einer Pyramide Strom macht? Das passiert aber bei Kuppeln ganz genauso. Hier haben wir einen in der Mitte. Aber nicht ganz so auffällig drumrum. Oh, da haben wir ja noch welche. Ganz egal, welche Ideologie diese Kuppel hat. Hier nochmal die Mitte. Dann die kleinen drumrum. Hier nochmal eine andere Ideologie. Mitte. Drumrum und dann noch ein paar kleine, so unauffällig. So wird deine gute, aufsteigende, lebendige Energie abgezogen. Und das hat jede Religion und das sind angeblich heilige Orte. Aber wenn das wirklich heilig wäre, dann wär's doch umgedreht. Dann würde dir doch lebendige, gute Energie hereingegeben. Das geht aber nicht, wenn du unter einem Trichter sitzt. Und außerdem, wenn du ebenerdig sitzt oder ein paar Stufen drunter. Und ab jetzt wirst du solche Sachen gleich mit ganz anderen Augen anschauen, gell? Das war aber erst der Anfang. Es wird noch richtig spannend und wir sehen uns bei Teil 2. Alles Liebe bis dahin, bis gleich.